Das Bekenntnis. Wie jeder Mensch verpflichtet ist, seine Sünden Gott im Verborgenen zu bekennen und um Vergebung zu bitten, woraufhin er, wenn er sie auch verlässt, Barmherzigkeit finden wird, so soll auch der, der seinem Bruder oder der Kirche Christi Ärgernis gibt, willig sein, durch ein verborgenes oder öffentliches Bekenntnis und durch Trauer über seine Sünde den Beleidigten seine Buße zu bezeugen. Diese sind daraufhin verpflichtet, sich mit ihm zu versöhnen und ihn in Liebe aufzunehmen. Westminster Bekenntnis, Kapitel 15, Abschnitt 6. Einleitung. Zwei Männer knien im Gebet. Der eine kniet allein in der Stille seiner Kammer. Die Tür ist verschlossen, die Welt draußen vergessen. Vor dem Gott, der ins Verborgene sieht, nennt er seine Sünden beim Namen, diese Begierde, dieser Groll, diese Unwahrheit, die er vor 3 Tagen gesprochen hat. Er weint. Er kehrt um. Er steht auf als ein Mensch, dem vergeben ist. Der andere kniet in einer vollen Versammlung. Seine Stimme zittert, sein Gesicht brennt vor Scham. Vor dem Gott, der ins Verborgene sieht, und vor der Gemeinde, die von seinem Fall erfahren hat, nennt er seine Sünden beim Namen, dieser Ehebruch, der 2 Familien zerrissen hat, diese Täuschung, die Schande über das Evangelium gebracht hat. Er weint. Er kehrt um. Auch er steht auf als ein Mensch, dem vergeben ist. Und die Gemeinde, die seinen Fall bezeugt hat, bezeugt nun sein Aufstehen, und gemeinsam sind sie versöhnt. Der 6. und letzte Abschnitt des Westminster-Kapitels über die Buße wendet sich einer Dimension der Umkehr zu, die das moderne Christentum weithin vergessen und die mittelalterliche Kirche auf das Schwerste entstellt hat, der waagerechten Dimension. Die Buße ist zuerst und immer ein Geschehen zwischen dem Sünder und Gott, das Bekenntnis hat dies in 5 Abschnitten mit aller Sorgfalt entfaltet. Aber wenn die Sünde andere Menschen verwundet hat, wenn sie Ärgernis über die Kirche Christi gebracht hat, wenn sie den Feinden des Evangeliums Anlass zur Lästerung gegeben hat, dann muss die Buße auch ein Geschehen zwischen dem Sünder und denen werden, die er verletzt hat. Wer im Verborgenen gesündigt hat, darf im Verborgenen bekennen. Wer öffentlich gesündigt hat, muss seine Sünde öffentlich eingestehen. Nicht um sich Vergebung von Gott zu verdienen, die ist am Kreuz erworben, sondern um die Echtheit seiner Buße denen zu bezeugen, die verwundet worden sind, und um die Versöhnung zu suchen, die das Evangelium fordert und zugleich ermöglicht. Das Bekenntnis geht in diesem Abschnitt vor wie ein sorgfältiger Arzt, der eine Wunde untersucht und erst die eine, dann die andere Seite berührt, weil beide der Heilung bedürfen. Da ist die Pflicht dessen, der gesündigt hat, willig zu sein, seine Sünde zu bekennen und über den Schaden zu trauern, den er angerichtet hat. Und da ist die Pflicht dessen, der verletzt wurde, sich versöhnen zu lassen und den Bußfertigen in Liebe aufzunehmen. Der Abschnitt ist ein doppelseitiges Gebot und keine der beiden Seiten darf abgeschwächt werden, ohne dass das Ganze verloren geht. Eine Gemeinde, in der die Sünder nicht bekennen wollen, ist eine Gemeinde ohne Busse. Eine Gemeinde, in der die Verletzten nicht vergeben wollen, ist eine Gemeinde ohne Gnade. Und eine Gemeinde ohne beides hat vergessen, was ihr Herr gelehrt hat und wozu das Blut des Bundes vergossen wurde, nicht nur Frieden zwischen Sündern und Gott, sondern Frieden zwischen Sündern untereinander. Die Väter schlossen ihr Kapitel über die Buße mit diesem Abschnitt, weil sie begriffen, dass die Buße, wie jede evangelische Gnade, erst dann vollständig ist, wenn sie ihr ganzes Werk getan hat. Ein Mensch, der behauptet, vor Gott Buße getan zu haben, sich aber weigert, mit seinem Bruder ins Reine zu kommen, ist ein Mensch, dessen Buße den Boden noch nicht erreicht hat. Das Senkrechte ohne das Waagerechte ist unvollständig, nicht weil das Waagerechte dem Verdienst Christi etwas hinzufügte, sondern weil dieselbe Gnade, die uns mit Gott versöhnt hat, uns auch untereinander versöhnt. Dies ist keine schwere Last, die man zarten Gewissen aufbürdet. Es ist die Freiheit der Kinder Gottes, die von der Schuld der Sünde befreit sind und von der Entfremdung und dem bitteren Schweigen, das die Sünde zwischen Brüdern schafft. Der Abschnitt handelt vom Bekennen, aber sein Ziel ist die Versöhnung. Und die Versöhnung ist es, worum es im Evangelium geht. Die biblischen Grundlagen. Der Apostel Jakobus, dessen Brief die Reformatoren um seines Nachdrucks willen schätzten, dass der Glaube ohne Werke tot sei, liefert in einem Satz den Grundsatz, der diesen Abschnitt trägt, bekennt einander die Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das griechische Wort für bekennen lautet Exomologeste, ein zusammengesetztes Verb, das durch die Vorsilbe den Sinn eines offenen, öffentlichen Eingeständnisses trägt. Es ist kein geflüstertes Zugeständnis hinter verschlossenen Türen, sondern eine Erklärung, die offen abgegeben wird, ein Einstehen für die Schuld vor denen, die von ihr betroffen sind. Jakobus verbindet das gegenseitige Bekennen unmittelbar mit der Heilung, nicht nur der Heilung des Leibes, obgleich der Zusammenhang die körperliche Krankheit einschließt, sondern der Heilung des ganzen Menschen und der ganzen Gemeinschaft. Die Sünde macht nicht nur den Sünder krank, sondern auch den Leib der Gläubigen, in dem er wohnt. Wenn sie verborgen bleibt, breitet sich das Krankheitsgeschehen unter der Oberfläche aus wie eine Infektion, die niemand beim Namen nennt. Wenn sie bekannt wird, kommt die Krankheit ans Licht, und das Licht ist der Anfang der Heilung. Jakobus richtet kein neues Sakrament ein und keinen verpflichtenden Beichtstuhl. Er beschreibt das gewöhnliche Leben einer gesunden Gemeinde, in der die Gläubigen ehrlich miteinander über ihre Kämpfe reden, in der die Starken für die Schwachen beten und in der die Gerechtigkeit Christi, die ihnen zugerechnet ist, der Grund ihrer Zuversicht in der Fürbitte wird. Eine Gemeinde, in der niemals jemand einem anderen eine Sünde bekennt, ist eine Gemeinde, die Jakobus 5, Vers 16 vergessen hat, und sie ist, um es offen zu sagen, eine Gemeinde, in der niemand dem anderen genug vertraut, um ehrlich zu sein. Unser Herr selbst hat das Verfahren festgelegt, nach dem Sünden, die die Gemeinschaft der Gläubigen stören, behandelt werden sollen. Die Stelle im Matthäusevangelium ist so vertraut, dass uns ihre Schärfe entgehen kann. Hören wir sie neu: Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Mehrere Züge dieser Stelle fallen auf. Der erste ist das Ziel: Du hast deinen Bruder gewonnen. Der Zweck des ganzen Verfahrens ist nicht Strafe, sondern Wiederherstellung. Jeder Schritt, vom vertraulichen Gespräch bis zur öffentlichen Bekanntmachung, wird mit diesem Ziel vor Augen unternommen. Der zweite Zug ist die stufenweise Natur des Eingreifens. Die Sünde wird nicht sofort hinausposaunt, sie beginnt im Verborgenen, weil die Liebe alles hofft und eine Sünde, die im Vertrauen bekannt worden ist, niemals zum öffentlichen Ärgernis werden muss. Erst wenn die vertrauliche Ermahnung scheitert, weitet sich der Kreis, auf zwei oder drei Zeugen, dann auf die Gemeinde. So wird der Ruf des Sünders geschützt und ihm jede Gelegenheit zur Buße gegeben, ohne öffentliche Beschämung. Der dritte Zug: Das Verfahren rechnet auf jeder Stufe mit der Möglichkeit der Versöhnung. Der gesamte Apparat der Zucht besteht um der Wiederherstellung willen, und im Zentrum dieser Wiederherstellung steht die Bereitschaft des Sünders, denen zu bekennen, die er verletzt hat, genau das, was der sechste Abschnitt des Bekenntnisses fordert. Scheitern alle Schritte, so soll der unbußfertige Sünder wie ein Heide und Zöllner betrachtet werden, einer, der außerhalb der Gemeinschaft steht und dem das Evangelium neu verkündigt werden muss. Unser Herr behandelt dasselbe Thema von der Seite des Verletzten im Lukas-Evangelium: Hütet euch! Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn er es bereut, vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigen würde und siebenmal wiederkäme zu dir und spräche: Es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Das griechische Wort für zurechtweisen lautet Elexon und trägt nicht den Sinn einer zornigen Anklage, sondern den des Aufdeckens der Schuld mit dem Ziel der Besserung. Es ist dasselbe Wort, das der Geist gebraucht, wenn er die Welt von der Sünde überführt. Die Zurechtweisung ist ein Akt der Liebe, der dem Bruder die Gelegenheit gibt, seine Sünde zu sehen und sich von ihr abzuwenden. Und wenn er sich abwendet, ist die Pflicht des Verletzten unbedingt: So sollst du ihm vergeben. Kein Vorbehalt, was die Schwere des Vergehens angeht, keine Grenze, was die Zahl der Wiederholungen betrifft. Die Vergebung muss so bereit sein wie die Busse und darin die Vergebung Gottes widerspiegeln, der kein Buch führt über die Male, die wir mit derselben Sünde zurückgekehrt sind. Der Apostel Paulus bekräftigt dies: Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Der Messstab menschlicher Vergebung ist die göttliche. Gemessen wird nicht an dem, was der Schuldige verdient, sondern an dem, was der Beleidigte selbst empfangen hat, eine Schuld von 10.000 Pfund, erlassen um einen unendlichen Preis. Paulus liefert noch einen weiteren Blickwinkel in seinem Brief an die Galater: Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Das griechische Katartizete mit helft wieder zurecht übersetzt ist ein handwerklicher Begriff, das Einrichten eines gebrochenen Knochens, das Flicken eines zerrissenen Netzes. Es geht um etwas Zerbrochenes, das mit Sorgfalt und Genauigkeit wieder an seinen Platz gebracht werden muss. Wer wiederherstellt, muss es in Sanftmut tun, nicht in Überlegenheit, im Wissen um die eigene Gebrechlichkeit. Der Mann, der nie in öffentlichen Skandal gefallen ist, ist darum kein stärkerer Mann, er ist vielleicht bloß nie auf dieselbe Weise geprüft worden. Dieses Wissen macht den Wiederhersteller sanft, und Sanftheit ist es, was ein gebrochener Bruder braucht. Unser Herr liefert die schärfste Anwendung dieses Grundsatzes in der Bergpredigt, wo er die Versöhnung noch über den Akt der Anbetung stellt. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder, und dann komm und opfere deine Gabe. Die Gabe auf dem Altar ist auf Gott gerichtet, ein Akt der Anbetung, die senkrechte Linie der Religion. Und doch sagt Gott selbst, lass sie dort. Bringe sie nicht da, bevor die waagerechte Linie in Ordnung gebracht ist. Anbetung, die ein Mensch darbringt, der mit seinem Bruder unversöhnt ist, ist Anbetung, die Gott nicht annimmt. Die Versöhnung hat Vorrang, nicht weil sie wichtiger wäre als die Anbetung, sondern weil wahre Anbetung aus einem Herzen, das voll ungelöster Bitterkeit ist, nicht aufsteigen kann. Sich Gott nahen und sich weigern, dem Bruder zu vergeben, bedeutet, um Barmherzigkeit zu bitten und sie zugleich zu verweigern, und das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht zeigt, was der Herr von diesem Tauschhandel hält. Was die Westminster-Väter meinten. Die Westminster-Väter schrieben diesen Abschnitt vor dem Hintergrund eines Jahrhunderts erbitterter Auseinandersetzung über das Wesen und die Notwendigkeit des Bekenntnisses. Die mittelalterliche Kirche hatte ein ganzes sakramentales System auf die Praxis der Ohrenbeichte gebaut, die Verpflichtung jedes Christen, alle seine schweren Sünden einem Priester im Verborgenen zu beichten, mindestens einmal jährlich, als Bedingung für den Empfang der Absolution. Das Vierte Laterankonzil von 1215 hatte diese Pflicht für die gesamte abendländische Kirche verbindlich gemacht, und das Konzil von Trient, das im Jahrhundert vor der Westminster-Versammlung tagte, hatte sie unter Androhung des Anathemas erneuert. Der Priester war nicht nur Zeuge des Bekenntnisses, sondern der Richter, der die Lossprechung erteilte, und der Akt des Bekennens selbst galt als ein Werk, das zur Genugtuung für die Sünde im Sakrament der Buße beitrug. Die reformierten Kirchen verwarfen dieses System vollständig. Sie lehrten, auf den Grund der Schrift gestützt, dass das Bekenntnis der Sünde allein vor Gott zu geschehen habe, um Vergebung zu erlangen, dass kein menschlicher Priester die Macht habe, von der Sünde loszusprechen, und dass das in Jakobus 5, Vers 16 gebotene Bekenntnis eine wechselseitige Zuchtübung unter den Gläubigen sei und keine Privataudienz bei einem priesterlichen Mittler. Die Sprache der Väter spiegelt diese Ablehnung mit Genauigkeit wider. Der erste Satz legt die Grundlage, wie jeder Mensch verpflichtet ist, seine Sünden Gott im Verborgenen zu bekennen und um Vergebung zu bitten, woraufhin er, wenn er sie auch verlässt, Barmherzigkeit finden wird. Das Bekenntnis, das Vergebung erlangt, wird vor Gott abgelegt. Kein menschlicher Mittler, keine vorgeschriebene Aufzählung vor einem Priester, keine vom Büßenden geleistete Genugtuung. Die Verheißung der Barmherzigkeit ist an das verborgene Bekenntnis und an das Verlassen der Sünde gebunden und an keinen menschlichen Urteilsspruch. Dies war die große Wiederentdeckung der Reformation, die Befreiung des christlichen Gewissens. Der Sünder darf unmittelbar zum Gnadenthron treten, durch die Mittlerschaft Christi allein, in der Gewissheit, dass das Blut Jesu von aller Sünde reinigt. Doch die Väter blieben dabei nicht stehen. Der zweite Satz, so soll auch der, der seinem Bruder oder der Kirche Christi Ärgernis gibt, willig sein, durch ein verborgenes oder öffentliches Bekenntnis und durch Trauer über seine Sünde den Beleidigten seine Buße zu bezeugen, spricht von einer anderen Art von Bekenntnis. Dies ist kein Bekenntnis, um Vergebung von Gott zu erlangen. Vergebung ist bereits verheißen auf der Grundlage der Genugtuung Christi allein. Dies ist ein Bekenntnis zur Bezeugung der Buße vor denen, die verwundet worden sind. Wenn eine Sünde öffentlich geworden ist, wenn sie einen Bruder unmittelbar verletzt hat, wenn sie Schande über die Gemeinde gebracht hat, dann genügt das verborgene Bekenntnis vor Gott, so notwendig und grundlegend es ist, für sich allein nicht. Der Sünder muss auch willig sein, seine Schuld vor den Menschen einzugestehen, denen er Unrecht getan hat. Das Bekenntnis vor dem Verletzten ist das sichtbare Zeugnis, dass seine Buße echt ist und dass er die Wiederherstellung der Gemeinschaft ersehnt, die seine Sünde zerbrochen hat. Das Wort willig ist sorgfältig gewählt. Die Väter sagen nicht, die Gemeinde müsse jedem Sünder ein Bekenntnis mit Zwang abpressen. Sie sagen, der Büßende soll willig sein. Die Willigkeit ist das Zeichen. Ein Mensch, der wahrhaft Buße getan hat, muss nicht zur Tür seines Bruders geschleift werden, er wird von selbst hingehen, weil dieselbe Gnade, die sein Herz vor Gott zerbrochen hat, ihm auch ein zartes Gewissen denen gegenüber gegeben hat, denen er Unrecht tat. Ist er nicht willig, macht er Ausflüchte, besteht er darauf, seine verborgene Buße sei ausreichend und niemand sonst brauche davon zu wissen, dann hat die Gemeinde Grund zu fragen, ob seine Buße echt ist. Die Willigkeit zum Bekennen ist kein Zusatz zur Buße. Sie ist eine Frucht der Buße, und wo die Frucht fehlt, muss die Wurzel geprüft werden. Der Ausdruck verborgenes oder öffentliches Bekenntnis räumt ein, dass nicht jede Sünde ein öffentliches Eingeständnis erfordert. Der Bruder, der gegen einen Bruder gesündigt hat, darf jenem Bruder im Verborgenen bekennen, und wenn Versöhnung erreicht ist, muss die Sache nicht weitergehen. Der Mann, dessen Sünde zu einem öffentlichen Ärgernis geworden ist, dessen Ehebruch in der Nachbarschaft bekannt wurde, dessen Betrug vor Gericht erwiesen ist, muss vielleicht öffentlich bekennen, weil das Vergehen selbst öffentlich war und die Buße ebenso sichtbar sein muss wie die Sünde, wenn das Zeugnis der Gemeinde bewahrt bleiben soll. Wer öffentlich gesündigt hat und sich weigert, öffentlich Buße zu tun, will den Trost der Vergebung ohne den Preis der Demütigung. Und diese Unwilligkeit, vor Menschen die Schande zu tragen, die Christus vor Gott im Zorn getragen hat, ist ein Zeichen, dass seine Buße noch nicht zur Vollendung gekommen ist. Der letzte Satz spricht von der Pflicht der Beleidigten, diese sind daraufhin verpflichtet, sich mit ihm zu versöhnen und ihn in Liebe aufzunehmen. Die Väter, die vom Sünder das Bekenntnis gefordert haben, fordern nun vom Beleidigten die Vergebung, und nicht nur im Abstrakten, sondern die Aufnahme des Bußfertigen in die Gemeinschaft, in Liebe. Die geforderte Vergebung ist nicht das widerwillige Ertragen eines Bruders, der sagt, ich vergebe dir, aber ich werde es nie vergessen. Sie ist auch nicht die kalte Förmlichkeit eines Handschlags, der den kirchlichen Stand wiederherstellt, ohne die herzliche Zuneigung wiederherzustellen. Es geht um Liebe, um dieselbe Liebe, mit der Christus uns aufgenommen hat, als wir noch Sünder waren, als wir nichts vorzuweisen hatten als unsere Schuld. Eine Gemeinde, die das Bekenntnis fordert, ohne die Versöhnung zu fordern, hat nur die Hälfte des Evangeliums verstanden. Eine Gemeinde, die Versöhnung fordert, ohne das Bekenntnis zu fordern, hat den sittlichen Ernst des Evangeliums preisgegeben. Das Bekenntnis fordert beides, weil das Evangelium beides schenkt. Die Gnade zu bekennen und die Gnade zu vergeben, beide aus demselben Kreuz fließend. In diesem sorgfältigen Gleichgewicht zwischen dem verborgenen Bekenntnis vor Gott und dem Bekenntnis vor dem Beleidigten, zwischen der Freiheit des Gewissens und der Zucht des Leibes, wiesen die Väter einen mittleren Weg zwischen dem priesterlichen Zwang Roms und dem antinomistischen Individualismus, der die Buße auf eine bloße innere Erfahrung verkürzen möchte. Beide Extreme zerstören die Gemeinde, das biblische Gleichgewicht baut sie auf. Theologische Tiefe. Calvin zieht in seiner Behandlung des gegenseitigen Bekennens in der Institutio eine Unterscheidung, die das reformierte Denken über diesen Gegenstand seit 5 Jahrhunderten leitet. Er trennt scharf zwischen 2 Arten des Bekenntnisses, dem Bekenntnis, das vor Gott abgelegt wird, um Vergebung zu erlangen, und dem Bekenntnis, das vor Menschen abgelegt wird, um Versöhnung oder gegenseitige Erbauung zu bewirken. Das erste nennt er das Bekenntnis der Buße, das zweite das Bekenntnis der Anerkennung. Das erste ist zum Heil notwendig und richtet sich an Gott allein durch Christus. Das zweite ist zur Gesundheit der Gemeinde notwendig und richtet sich an die, die verletzt worden sind. Beide zu verwechseln, zu meinen, das Bekennen vor einem Menschen könne erlangen, was allein das Bekennen vor Gott sichert, ist der Irrtum Roms. Aber das zweite zu verwerfen, weil man das erste recht verstanden hat, ist der Irrtum des Libertiners, der die Lehre von der freien Gnade als Vorwand gebraucht, um sich zu weigern, mit dem Bruder ins Reine zu kommen. Calvin begegnet auch dem Einwand derer, die ihre Sünde vor Gott bekannt haben und keine Verpflichtung mehr spüren, sie vor Menschen einzugestehen, Seine Antwort ist unverblümt: Wer vor Gott wahrhaft Buße getan hat, wird sich nicht schämen, seine Schuld vor Menschen zu bekennen. Die Scham vor Menschen ist ein geringes, verglichen mit der Schuld vor Gott, und wer dem größeren Gericht ehrlich ins Auge geblickt hat, wird vor dem geringeren nicht zurückschrecken. Mehr noch, das öffentliche Bekenntnis ist ein Akt der Liebe zur Gemeinde. Wenn ein Mensch öffentlich gesündigt hat und sich dann weigert, öffentlich zu bekennen, lässt er die Gemeinde in Verwirrung zurück. Die schwächeren Brüder werden versucht zu denken, die Sünde sei nicht schwer gewesen. Den Feinden des Evangeliums wird Anlass zur Lästerung gegeben. Das öffentliche Bekenntnis klärt die Luft, erweist die Heiligkeit Gottes vor der zuschauenden Welt und schenkt dem Büßenden die Freiheit eines Gewissens, das nichts mehr zu verbergen hat. Turretin fragt, ob das gegenseitige Bekennen aus Jakobus 5 und Matthäus 18 ein menschliches Priestertum begründe. Seine Antwort ist ein sorgfältiges Nein. Das gegenseitige Bekennen ist kein Sakrament, es erteilt keine Absolution. Der Älteste oder Hirte, der ein Bekenntnis hört, spricht die Verheißung Gottes zu, dass die, die bekennen, Barmherzigkeit finden werden, und er betet mit dem Büßenden. Die Kraft liegt im Wort und in der Verheißung, nicht in der Person, die zuhört. Turretin fragt weiter, ob die Gemeinde ein öffentliches Bekenntnis einer öffentlichen Sünde als Bedingung für die Wiederherstellung des Sünders fordern darf. Er bejaht es, mit bedeutsamen Einschränkungen. Die Gemeinde kann Sünde nicht vergeben, das steht Gott allein zu. Aber der Gemeinde sind die Schlüssel des Himmelreichs gegeben, um die Glaubwürdigkeit eines Bußbekenntnisses zu prüfen. Das öffentliche Bekenntnis ist kein Werk, das der Genugtuung Christi etwas hinzufügt, es ist eine Frucht, die die Wirklichkeit der inneren Veränderung erweist. Die Gemeinde, die es fordert, übt die Unterscheidung aus, die Christus geboten hat, stets mit dem Ziel, den Bruder zu gewinnen, nie mit dem Ziel der Demütigung um ihrer selbst willen. Hodge behandelt in seiner Auslegung dieses Abschnitts die Pflicht des Beleidigten mit besonderer Wärme. Er stellt fest, dass das Gebot, den Bußfertigen in Liebe aufzunehmen, nicht von der Qualität seines Bekenntnisses abhängt. Ist das Bekenntnis echt, muss die Aufnahme voll, warm und unverzüglich sein. Es gibt keine Bewährungszeit, in der Sünder erst das Vertrauen zurückverdienen muss, bevor ihm Liebe entgegengebracht wird. Die Liebe ist die Sache selbst, ein Abglanz der Liebe Gottes, die nicht wartete, bis wir uns ihrer würdig erwiesen haben. Hodge warnt vor der Versuchung des Fleisches, einen bußfertigen Bruder mit kalter und misstrauischer Zurückhaltung zu empfangen: Wir vergeben dir, aber wir werden dich im Auge behalten. Eine solche Aufnahme ist nicht, was die Schrift fordert. Der Vater des verlorenen Sohnes stellte seinen Sohn nicht unter Bewährung. Er lief ihm entgegen, als er noch fern war. Er fiel ihm um den Hals und küsste ihn, legte ihm das beste Gewand an und ließ das gemästete Kalb schlachten. Das bedeutet es, einen bußfertigen Bruder in Liebe aufzunehmen. Eine Gemeinde, die das verlernt hat, hat das Evangelium selbst vergessen. Bullinger bettet die Pflicht des gegenseitigen Bekennens und Vergebens in den Rahmen des Bundes ein. In seinen Dekaden zeigt er, dass die Versöhnung unter Brüdern kein bloß moralischer Ratschlag ist, sondern die gelebte Gestalt der Bundesgemeinschaft. Der Bund Gottes mit seinem Volk stellt die Glaubenden nicht als Einzelne vor Gott, sondern als Glieder eines Leibes. Wo ein Glied leidet, leiden alle. Wo ein Glied gesündigt hat, ist der ganze Leib in Mitleidenschaft gezogen. Die Buße des Einzelnen und die Versöhnung mit dem Beleidigten sind darum nicht Privatsache, sondern ein Geschehen, das die ganze Bundesgemeinde betrifft. Bullinger betont, dass die Vergebung unter Brüdern ein Abbild der göttlichen Vergebung ist, bedingungslos, um Christi willen, und sieghaft über die Sünde. Wo die Gemeinde lernt, einander zu bekennen und einander zu vergeben, wird die Welt etwas von der Wirklichkeit des Evangeliums sehen, das sie mit Worten allein nicht fassen kann. Abrakel wendet diese Wahrheiten ins Praktische und stellt dem Leser die entscheidende Frage: Woher weiß ich, ob meine Versöhnung mit dem Bruder echt ist? Seine Antwort ist ein nüchterner Prüfstein. Echte Versöhnung zeigt sich nicht nur im Aussprechen der Worte, sondern im Verhalten danach. Hast du dem Bruder, der dich verletzt hat und den du in Liebe aufgenommen hast, innerlich wirklich vergeben? Oder bewahrst du einen Rest von Bitterkeit, den du bei nächster Gelegenheit hervorholst? Hast du die Sache vor Gott gebracht und losgelassen, oder kreisen deine Gedanken noch immer um die erlittene Kränkung? Abrakel warnt vor einer Versöhnung, die nur mit den Lippen vollzogen wird, während das Herz den Groll weiter nährt. Eine solche Versöhnung heilt nichts, sie überdeckt nur die Wunde, unter der die Infektion weiter wuchert. Zugleich tröstet er den Aufrichtigen, wer die Versöhnung von Herzen sucht, wer dem Bruder, der ihn bat, vergeben hat und sich bemüht, ohne Vorbehalt in Liebe mit ihm zu leben, der hat getan, was das Bekenntnis fordert, auch wenn die schmerzliche Erinnerung an das Geschehene noch eine Zeit lang nachklingt. Die Liebe ist kein Gefühl, das sich erzwingen lässt. Sie ist ein Entschluss des Willens, den der Geist mit der Zeit auch im Gemüt zur Reife bringt. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, mache das verborgene Bekenntnis vor Gott zur täglichen Grundlage deines geistlichen Lebens und lass kein waagerechtes Bekenntnis ersetzen, was an der senkrechten fehlt. Der erste Satz des Bekenntnisses stellt die Ordnung klar, jeder Mensch ist verpflichtet, seine Sünden Gott im Verborgenen zu bekennen. Das ist die Ordnung, die niemals umgedreht werden darf. Wer sich damit beschäftigt, mit allen anderen ins Reine zu kommen und dabei versäumt, mit Gott ins Reine zu kommen, baut vom Dach herunter. Das Fundament ist der Gnadenthron, wo das Blut gesprengt ist. Bevor du zu deinem Bruder gehst, geh zu deinem Vater. Die verschlossene Kammer, das gebeugte Knie im Verborgenen, hier wird die Busse geboren und genährt. Wenn deine waagerechten Bekenntnisse nicht aus tiefen senkrechten Quellen gespeist werden, vertrocknen sie zu bloßem sozialen Management. Prüfe dich ehrlich, bekennst du Gott täglich deine Sünden, besonders mit Trauer und Hass und einer Herzenswendung? Oder hast du menschliche Aussprachen an die Stelle der göttlichen Begegnung gesetzt? Das Waagerechte ohne das Senkrechte ist nicht Christentum, es ist lediglich Anstand mit religiösem Vokabular. Zweitens, wenn du an einem Bruder oder einer Schwester gesündigt hast, dann geh zu ihnen, warte nicht, bis sie zu dir kommen. Das Bekenntnis sagt, der Sünder solle willig sein, den Beleidigten seine Busse zu bezeugen. Willigkeit aber muss zur Tat werden. Es genügt nicht, sich zu entschuldigen, die Sünde im Gebet vor Gott zu bekennen oder sich vorzunehmen, die Person künftig besser zu behandeln. Die Sünde hat einen Riss verursacht und die Liebe verlangt, dass du die Erste bist, die ihn zu heilen versucht. Das Wort, das du im Zorn gesprochen hast, geh zu dem, den du verwundet hast, und steh dazu. Das Versprechen, das du gebrochen hast, geh zu dem, den du enttäuscht hast, und gesteh es ein. Der Groll, den du gehegt hast, geh zu dem, gegen den du ihn hegtest, und bekenne ihn. Lass nicht zu, dass Stolz oder die Furcht vor Beschämung oder die Hoffnung, die Sache werde sich von selbst erledigen, dich von dem abhalten, was das Evangelium fordert. Die Demütigung des Bekennens ist ein geringer Preis für die Wiederherstellung der Gemeinschaft. Und der Herr, der sich selbst bis zum Tod am Kreuz erniedrigt hat, wird dir die Gnade geben, dich vor einem Bruder zu demütigen. Je länger du zögerst, desto schwerer wird das Bekenntnis und desto tiefer der Riss. Geh heute. Warte nicht auf einen bequemen Zeitpunkt, es wird nie einen bequemen Zeitpunkt geben, um zuzugeben, dass du Unrecht hattest. Tu es jetzt, solange der Geist dir die Pflicht aufs Gewissen legt, und du wirst erfahren, die Erleichterung eines gereinigten Gewissens und einer wiederhergestellten Beziehung wiegt die Kosten des Bekennens hundertfach auf. Drittens, wenn ein bußfertiger Bruder zu dir kommt, nimm ihn in Liebe auf, vollständig, warmherzig und ohne Vorbehalt. Das Bekenntnis verpflichtet den Beleidigten, sich mit ihm zu versöhnen und ihn in Liebe aufzunehmen. Nicht ihn mit misstrauischer Vorsicht aufzunehmen und auch nicht mit einem Vortrag über die Schwere seiner Sünde, so zutreffend dieser Vortrag auch sein mag. Sondern in Liebe, jener Liebe, die eine Menge von Sünden zudeckt, die das Böse nicht nachträgt, die alles glaubt und alles hofft. Wenn dein Bruder zu dir gekommen ist, seine Schuld bekannt und echte Trauer gezeigt hat, dann ist die Sache erledigt. Bringe sie nächste Woche nicht wieder zur Sprache, wenn ihr in einem anderen Streit seid. Lege sie nicht ab als Munition für einen künftigen Konflikt. Wenn du an der Aufrichtigkeit seines Bekenntnisses zweifelst, sprich mit ihm offen darüber, aber in Liebe, mit dem Ziel der Klärung, nicht der Anklage. Und wenn du keinen Grund hast, seine Aufrichtigkeit zu bezweifeln, dann lass die Sache begraben sein. Das Blut Christi hat seine Sünde gegen Gott bedeckt, lass deine Liebe seine Sünde gegen dich bedecken. Die Vergebung, die du gewährst, ist ein matter, aber echter Abglanz der Vergebung, die du empfangen hast. Eine Gemeinde voller Menschen, die gelernt haben, bußfertige Brüder in Liebe aufzunehmen, ist eine Gemeinde, die das Evangelium mit ihrem Leben predigt. Viertens, scheue die öffentlichen Dimensionen der Busse nicht, wenn die Art des Vergehens sie erfordert. Das Bekenntnis spricht von einem verborgenen oder öffentlichen Bekenntnis, je nachdem, was der Anlass verlangt. Und es gibt Zeiten, in denen nur ein öffentliches Bekenntnis genügt. Die Sünde, die zu einem öffentlichen Ärgernis geworden ist, die Schande über den Namen Christi vor der zuschauenden Welt gebracht hat, die nicht nur einen Einzelnen, sondern den ganzen Leib verwundet hat, eine solche Sünde verlangt eine Buße, die so sichtbar ist wie die Sünde selbst. Nicht weil das öffentliche Bekenntnis vor Gott etwas verdiente, sondern weil das Zeugnis der Gemeinde vor der Welt es fordert und das Gewissen des Sünders nicht eher Frieden finden wird, bis dem Kreis derer, die von der Sünde wissen, ein Kreis derer entspricht, die von der Buße wissen. Wenn deine Sünde öffentlich gewesen ist, suche nicht eine bloß private Lösung. Lass dieselbe Demut, die dich vor Gott auf die Knie gebracht hat, dich vor der Gemeinde auf die Füße bringen. Die Scham wird wirklich sein, aber sie wird kurz sein, und ihr wird die tiefe Erleichterung folgen, nichts mehr verbergen zu müssen. Die Gemeinde, die dein Bekenntnis bezeugt, wird auch deine Wiederherstellung bezeugen, und der sichtbare Kreislauf von Sünde, Buße und Vergebung ist eines der mächtigsten Zeugnisse der Gemeinde für die verwandelnde Kraft des Evangeliums. Fünftens, pflege die alltägliche Übung gegenseitiger Ehrlichkeit und des gegenseitigen Bekennens unter vertrauten Glaubensgeschwistern. Nicht jedes Bekenntnis muss eine Krise sein. Nicht jede Verfehlung muss der ganzen Gemeinde mitgeteilt werden. Das ordentliche Leben des Leibes Christi ist dazu bestimmt, dass die Gläubigen ehrlich miteinander über ihre Kämpfe, Anfechtungen und Fehltritte reden. Suche dir einen oder zwei Mitchristen, mit denen du völlig ehrlich sein kannst, Menschen, die dich deiner Schwäche wegen nicht verachten, die nicht weitertragen, was du ihnen anertraust, die treu für dich beten und dir die Wahrheit in Liebe sagen. Bekenne ihnen deine Sünden. Bitte um ihr Gebet. Lass sie wissen, wo du schwach bist, damit sie dich stärken können. Und sei auch du ihnen ein solcher Freund, ein sicherer Hafen für ihre Bekenntnisse, ein treuer Fürbitter für ihre Kämpfe, ein sanfter Wiederhersteller, wenn sie fallen. Dies ist die gegenseitige Zucht, die Jakobus befiehlt. Sie ist ein Gnadenmittel, das die Gemeinde viel zu oft vernachlässigt. Zahllose Christen kämpfen jahrelang mit Sünden, die viel eher hätten überwunden werden können, wenn sie nur einen Menschen gehabt hätten, mit dem sie wirklich ehrlich sein konnten. Lass dich vom Stolz nicht in die Vereinsamung treiben. Lass dich von der Angst, andere zu enttäuschen, nicht zum Schweigen bringen. Der Leib wächst, wenn jedes Glied dem anderen dient mit dem, was es hat. Dein Bekenntnis mag das Mittel sein, durch das ein anderer Bruder den Mut findet, seine eigene Sünde zu bekennen, und gemeinsam werdet ihr die Heilung finden, die keiner allein finden konnte. Sechstens, lass das Kreuz dein Vorbild sein für die doppelte Bewegung des Bekennens und Vergebens. Die zwei Hälften dieses Abschnitts, das Bekenntnis des Sünders und die Vergebung des Beleidigten, begegnen sich am Kreuz Christi. Am Kreuz siehst du den, der keine Sünde kannte und doch für die Sünder zur Sünde gemacht wurde. Er bekannte nicht seine eigene Sünde, denn er hatte keine, aber er trug die Schuld der Seinen und machte sie zu seiner eigenen. Das ist das vollkommene Bekenntnis, nicht nur die Lippenbewegung des Schuldigen, sondern das Tragen der Last durch den Unschuldigen. Und am Kreuz siehst du den Vater, der den verlorenen Sohn nicht unter Bewährung stellt, sondern das Festgewand bereithält, noch bevor der Sohn den Hof erreicht hat. Das ist die vollkommene Vergebung, nicht das widerwillige Nachgeben, sondern das liebende Entgegenlaufen. Wenn du als Sünder zögerst zu bekennen, blicke auf den, der deine Schande getragen hat, und du wirst den Mut finden, die deine zu tragen. Wenn du als Beleidigter zögerst zu vergeben, blicke auf den, der dir 10.000 Pfund erlassen hat, und du wirst die 100 Groschen erlassen, die dein Bruder dir schuldet. Das Kreuz ist der Ort, an dem das senkrechte und das waagerechte Heil zusammenfließen, weil der, der am Kreuz hing, uns mit Gott versöhnt und die Trennwand zwischen uns niedergerissen hat. In ihm sind wir dem Vater recht, und in ihm sind wir einander Brüder. Wer das Kreuz recht versteht, kann weder das Bekennen verweigern noch die Vergebung verweigern. Beides fließt aus derselben durchbohrten Seite. Gebet. Herr, unser Gott, vor dem kein Geschöpf verborgen ist und dem kein Geheimnis entgeht, wir beugen uns vor dir als solche, die gegen dich und gegeneinander gesündigt haben und die allzu oft nicht willig waren, unsere Schuld weder vor dir noch vor denen, die wir verwundet haben, zu bekennen. Vergib uns die Sünden, die wir verborgen haben, vor anderen, vor uns selbst und in der Torheit unserer Herzen sogar vor dir, der du alles siehst. Vergib uns den Stolz, der die Sicherheit der Heimlichkeit der Scham des Bekennens vorzieht. Vergib uns die Feigheit, die Risse ungeheilt und Entzweiungen ungelöst lässt, weil wir uns nicht demütigen wollen, um zu sagen, ich hatte Unrecht, ich habe gesündigt, vergib mir. Wir preisen dich, dass ein Gnadenthron besteht, zu dem wir durch das Blut Jesu Christi freimütig hinzutreten dürfen, dass wir keinen menschlichen Priester brauchen, der zwischen uns und dir steht, dass der Weg ins Allerheiligste ein für allemal geöffnet ist. Schenke uns die Gnade, diesen Zugang täglich, ehrlich und besonders zu gebrauchen, jede Sünde ins Licht deines Angesichts zu bringen, sie zu benennen, über sie zu trauern und uns in der Kraft, die du darreichst, von ihr abzuwenden. Lass uns niemals zufrieden sein mit einer Busse, die zu den Menschen spricht, aber nicht zu Gott, und ebenso wenig mit einer Busse, die zu Gott spricht, aber sich weigert, zu den Menschen zu sprechen, wenn Menschen verwundet worden sind. Wo wir einen Bruder oder eine Schwester verletzt haben, gib uns die Demut, zu ihnen zu gehen und unsere Schuld einzugestehen. Kein Stolz, keine Furcht halte uns von der schweren Arbeit der Versöhnung ab. Wo ein Bruder oder eine Schwester uns verletzt hat und in Busse zu uns kommt, schenke uns die Gnade, sie in Liebe aufzunehmen, nicht widerwillig, nicht misstrauisch, sondern mit den offenen Armen, mit denen der Vater den verlorenen Sohn empfing, mit der Wärme, mit der Christus uns empfing, als wir noch seine Feinde waren. Keine Wurzel der Bitterkeit wachse unter uns auf, dass sie Unruhe stifte und viele verunreinige. Kein unlöster Streit schwere im Schatten unserer Gemeinschaft. Herr Jesus Christus, du bist unser Friede. Du hast die Scheidewand zwischen uns niedergerissen und die Feindschaft in deinem Fleisch hinweggetan. In dir sind wir mit dem Vater versöhnt und in dir sind wir einander versöhnt. Lass unser gemeinsames Leben ein lebendiges Zeugnis sein von der Kraft dieser Versöhnung, bis zu dem Tag, an dem jeder Riss für immer geheilt ist und jede Träne abgewischt, und wir vor dem Thron stehen, eine Schar, die niemand zählen kann, vollkommen im Frieden mit dir und untereinander. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.